Schönen guten Abend, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Schön, wieder in Regensburg zu sein. Vielen Dank für eure Fragen. Und an den Fragen liegt es auch mit dem gut gewählten Titel. Gut für sich sorgen. Da stellt sich erstmal die Frage, warum ist es ein Titel für einen buddhistischen Vortrag? Und natürlich, wie können wir das tun? Stellt euch mal vor, einen Apfelkern. Das ist ein kleines, braunes, unscheinbares Ding, ne? Ein paar Millimeter groß. Ja, die Form ist schwer zu beschreiben. Spitzig an der einen Seite, rund an der anderen. Naja, irgendwie. Und aus dieser kleine Apfelkern, aus diesem kleinen Apfelkern kann ein riesengroßer Apfelbaum werden. 10 Meter groß. Mit Stamm, Ästen, Zweigen, Blättern, Blüten, Äpfeln. Alles. Und dieser Kern muss dafür in keine Schule gehen, muss kein Trainingsprogramm absolvieren. Das ist alles da. Aber er braucht gewisse Bedingungen. Gewisse Bedingungen braucht dieser Apfelkern schon. Er braucht Feuchtigkeit, er braucht die Nährstoffe im Boden, er braucht Sonne und Wärme. Das braucht er schon. Also einfach in die Ecke legen und schauen, was passiert, klar, geht nicht, ne? Aber wenn die Bedingungen da sind, dann kann aus diesem kleinen, unscheinbaren Apfelkern ein wunderschöner Apfelbaum werden. Mit Blüten im Frühling und reifen Äpfeln im Herbst. Ja, und mit uns verhält es sich genauso. Wir brauchen nicht lernen, wie man Liebe empfindet. Wir brauchen nicht lernen, wie man Mitgefühl empfindet. Wir brauchen nicht lernen, wie man Freude empfindet und Gelassenheit. Das brauchen wir nicht lernen. Das ist alles in uns angelegt. Es ist alles da. Was wir brauchen, ist gewisse Bedingungen, in denen wir unsere Natur, in der in unserer Natur sich entwickeln kann zu dem, was in uns angelegt ist. Ja, wir müssen also schauen, dass die richtigen Bedingungen gegeben sind, in denen wir uns von ganz alleine zu wundervollen Menschen entwickeln. Ja, und deswegen ist gut für sich sorgen ein Thema für einen buddhistischen Vortrag. Im Mahayana-Buddhismus wird traditionellerweise diese Tatsache, die ich gerade angesprochen habe, in die Formel verpackt, dass wir alle schon Buddha-Natur in uns haben. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen, nur einfach erwähnen, dass das die traditionelle Redensweise ist im Mahayana-Buddhismus, die genau das vermitteln will, was ich mit meinem Beispiel vermittelt habe. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir uns gut für uns sorgen. Und vieles, was ich euch jetzt sage, wird euch bekannt vorkommen, aber dann nehmt es einfach als Erinnerung und als Ermutigung, es wichtig zu nehmen. Und ich denke, es ist bei uns wie auch bei dem Kern. Alles, was ich jetzt sagen werde zum Thema gut für sich sorgen, ist alles wichtig. Und zwar nicht in Stufen, erst das eine, dann das andere und dann das nächste, ja, sondern ist alles wichtig. Und auch nicht in dem Sinne, dass wenn man halt zu wenig Licht hat, gibt man halt mehr Wasser. Das tut dem Baum nicht gut. Er braucht alles. Ne? Wasser, Nährstoffe, Licht und Wärme. Wir können keines kompensieren durch anderes. Das heißt, alles, was ich jetzt sagen werde, ist alles wichtig. Ja, und ich möchte mit dem Allereinfachsten beginnen, was unser Lehrer immer wieder betont. Das ist das Thema Achtsamkeit und Entspannung. Und ich möchte die jetzt mal so auch wirklich nebeneinander zu nennen und stehen lassen, weil sie sich gegenseitig so stark beeinflussen. Es ist wichtig, dass wir lernen, in unserem Alltag viel entspannt zu sein und achtsam zu sein. Beides. Wenn nicht jetzt, in letzter Zeit hatte ich viel Gelegenheit zum Blätterrechen. Und wenn ich Blätter rieche, dann schaue ich halt auf den Boden, auf die Blätter und ich spüre meine Hände, ich spüre die Beine, ich spüre den Rücken und die Bewegung. Das heißt, ich spüre mich bei jeder einzelnen Bewegung. Und dann kann ich sagen, dass ich achtsam Blätter rieche. Aber es führt auch dazu, dass ich das Ganze entspannt mache. Weil das ist ganz normal, die Fähigkeit unseres Körpers, dass wenn ich mit dem Geist bei der Bewegung bin, dass der Körper dann einen Weg sucht im Laufe der Zeit, dass die Bewegung harmonisch ist, dass sie weich ist, entspannt ist und auch effizient. Und das Allerbeste dabei ist, wenn ich das Ganze eben achtsam und entspannt mache, dann habe ich nachher nicht nur etwas erledigt, nämlich die Blätter zusammengerichtet, sondern ich habe etwas erlebt, nämlich das Blätterriechen. Weil mein Geist ja bei der Tätigkeit war und ich es erlebt habe, wie ich Blätter zusammenrieche. Das ist dann angenehm. Ja, und zum Thema, und warum ist das so wichtig für uns, immer gut für sich sorgen? Weil, wenn wir haben eine sehr starke Tendenz in uns, Dinge vom Ziel aus zu definieren, zielorientiert. Wir wollen Blätter zusammenrichten. Wir sehen, wie die ganze Rasenfläche oder ja, die ganze Rasenfläche, wir sehen die ganzen Blätter. Ja, und tendieren dazu, möglichst schnell alles wegzukriegen. Und wenn wir so denken, dann achten wir nicht auf den Körper, sondern nur auf das, was wir schon gemacht haben und was noch vor uns liegt. Dann werden die Bewegungen hart, dann werden die Bewegungen hektisch, angestrengt. Und wir blockieren uns dadurch. Ja, also es ist, ich werde vielleicht nachher nochmal darauf eingehen, warum es so wichtig ist, entspannt zu sein. Also in der entspannten Haltung kann sich unser Körper entwickeln. Das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Ja, und wenn wir geistige Arbeit machen, dann ist es schwieriger, weil unser Geist ja sehr stark beschäftigt ist mit dem, was wir gerade machen, gedanklich nachdenken muss über die Dinge, die gerade zu tun ist, sich konzentriert auf Dinge, die weit weg sind, ich sage jetzt mal Rechnungen oder Berechnungen oder was auch immer, dann ist es viel schwieriger, achtsam zu sein. Aber dann ist es umso wichtiger, immer wieder zurückzukommen zur Achtsamkeit. Immer wieder zu schauen, zum Beispiel alle Viertelstunde, das ist so eine Übung in Plum Village, die die Mönche und Nonnen gerne machen, alle Viertelstunde oder zu gewissen Gelegenheiten, immer wieder zurückzukommen und sich selber zu spüren, 2-3 Mal durchatmen, den Atem spüren. Und das ist die Gelegenheit, wieder Verspannungen, die sich vielleicht ergeben haben, im Rücken, im Hals oder irgendwo, in Armen oder Beinen, wieder loszulassen. Und wieder zu einer ruhigen, entspannten Haltung zurückzukommen. Ja, und das ist die grundlegende Praxis des Tages, dass wir versuchen, möglichst viel in dieser Haltung zu sein. Unser Lehrer empfiehlt uns auch, jeden Tag einmal eine Tiefenentspannung zu machen. Ich biete Sie gerne an, wenn ich eine geführte Meditation mache, dass wir das im Sitzen üben, kann man genauso im Liegen üben. Und es ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Weil wenn wir unachtsam sind, kriegen wir gar nicht mit, wie wir uns verspannen. Das ist ja der Punkt. Und das kann aus vielen Gründen passieren. Und ich bringe ja noch mehrere Gründe, andere wichtige Themen. Und es kann immer passieren, wenn wir unachtsam sind, dass wir uns verspannen, dass wir in eine unglückliche Körperhaltung kommen. Und nur wenn wir zur Achtsamkeit zurückkommen, merken wir das und können wieder loslassen und den Augenblick genießen. Ja, also das ist die einfachste, aber sehr grundlegende Übung. Natürlich können wir auch tiefer schürfen und uns fragen, warum verspannen wir uns eigentlich so viel? Und ein wichtiger Grund für Verspannungen sind einfach die Ängste. Wir alle tragen Ängste mit uns herum. Manche Ängste sind uns übertragen von unseren Vorfahren, manche Ängste haben einfach Hintergrund in unglücklichen Erlebnissen, die wir hatten in unserem Leben, in der Kindheit oder später. Und manche Dinge haben wir sogar über Filme bekommen, Filme oder Bilder, aber vor allem Filme, die haben starke Wirkung. Wir haben einfach Dinge gesehen, die uns Angst machen. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns um diese Ängste kümmern, weil die Ängste bewirken in unserem Körper sehr viel. Sie bewirken die Verspannung, ganz klar, an verschiedenen Stellen im Körper. Die Ängste verändern das ganze Funktionieren in unserem Körper. Sie machen eben Stress. Ja, bleiben wir einfach mal bei dem Wort. Sie machen Stress, ohne das jetzt weiter zu definieren. Diese Ängste machen Stress und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gut um sie kümmern, weil wir sonst immer wieder in Stress kommen. Ja. Und die Ängste und gut um die Ängste kümmern bedeutet in erster Linie mal, sie wahrzunehmen, sie zu bemerken, oh, diese Situation hat in dir jetzt die Angst ausgelöst. Jetzt ist die Angst in mir da. Wir spüren das eben durch die Anspannung, durch die Enge, ne? Angst von Enge, ne? Die Enge im Brustraum. Wir spüren das an verschiedenen Stellen, ist jetzt ganz egal. Und nehmen einfach wahr, oh, jetzt ist Angst da. Und idealerweise auch, was es ausgelöst hat. Nehmen das zur Kenntnis. Und müssen jetzt einen Weg versuchen, uns gut um uns in diesem Augenblick und um die Angst kümmern. Und hilfreich ist es da in diesem Augenblick, darauf einzugehen, auf die Erlebnisse und sich zu überlegen, und diese Angst zu beruhigen, also tröstliche Worte finden, wie zum Beispiel, ja, das war schlimm damals, ne, wenn sich das auf ein altes Ereignis bezieht, aber jetzt bin ich ja groß und bin erwachsen und kann mich gut drum kümmern. Oder jetzt weiß ich ja, dass ich das und das nicht machen darf und dann passiert das nicht. Und so weiter. Wir haben alle unsere Wege und Strategien gefunden und können uns damit trösten und damit diese Angst beruhigen. Und viele von euch wissen das, haben das schon erlebt, haben das schon ausprobiert und gemerkt, dass das eben diese Angst ein Stück weit beruhigt. Wenn wir das schaffen, dass diese Angst dann wieder vergeht, verschwindet, durch diese Beruhigung, dann ändert sich tief unten in unserem Unbewussten, ändert sich etwas und die Angst, der Same der Angst, wie wir sagen, wird ein bisschen schwächer. Und es ist sehr wichtig, dass wir immer wieder durch diesen Zyklus gehen und damit einen gewissen Stückweg die Angst loslassen. Oder wir können auch sagen, die alte Wunde heilen. Was ein schönes Wort ist, weil es andeutet, dass es ein Prozess ist, der einfach dauert. Ja? Aber und das geht nicht von heute auf morgen weg, aber wenn wir das eine Zeit lang gemacht haben, ist es schon besser. Wenn wir es noch länger gemacht haben, ist es noch besser. Und irgendwann ist es weg, wie bei einer Wunde. Das Bild ist da sehr schön und sehr hilfreich. Ja, und deswegen ist wichtig, dass wir uns um die Ängste kümmern, weil die Ängste uns immer wieder rausbringen aus diesem entspannten und diesem ruhigen, friedvollen Leben, in dem uns alle Wege offen stehen. Die Angst drängt uns, macht uns klein, macht uns eng und drängt uns in eine Richtung. Immer wieder wird, wenn ich sowas erzähle, wird dann gesagt, ja, aber wenn man keine Ängste hat, dann passieren ja schreckliche Dinge. So nach dem Motto, ja, wenn man keine Angst hat, dann geht man jedes Risiko ein. Natürlich nicht, sondern ganz im Gegenteil. Viele Ängste beruhigen wir ja auch dadurch, dass wir einfach sagen, ja, ich weiß um die Gefahr und ich mache es, mache etwas nicht, also kann nichts Schlimmes passieren. Ganz einfaches Beispiel. Im Grunde ist ja unser Straßenverkehr hochgradig gefährlich. Wir gehen auf Gehsteigen an stark befahrenen Straßen, daneben zwischen Autos mit 50 bis 60 Stundenkilometer vorbei, vielleicht nur 1,5 Meter entfernt. Wir wissen, wenn wir einen unbedachten Schritt zur Seite machen, können wir schon Sekunden später tot sein. Also theoretisch ist es gefährlich. Wir könnten Angst haben. Warum haben wir keine Angst? Weil wir einfach dieses Risiko gut verstehen und eine gute Strategie haben, diese Gefahr zu vermeiden. Und die Strategie ist sehr einfach. Wir bleiben am Gehsteig. Und wir wissen, dass die Autos auf der Fahrbahn bleiben. So einfach ist es. Und wenn wir die Fahrbahn überqueren wollen, dann schauen wir, bevor wir es tun. Ja? Das heißt also, wir haben für viele Risiken, für viele Dinge, vor denen man Angst haben könnte, haben wir Strategien. Wenn wir auf einen steilen Berg gehen, dann haben wir vielleicht auch eine Strategie. Und wir wissen, auf dem ausgesetzten Pfad gehen wir nur, wenn kein Schnee liegt, wenn es nicht stark regnet, wenn wir nicht allzu erschöpft sind. Also das heißt, wenn die Beine noch eben locker sind und wir damit trittsicher gehen können. Ja, und nur wenn diese Bedingungen gegeben sind, dann gehen wir diesen ausgesetzten Weg. Und wenn sie nicht gegeben sind, dann gehen wir es nicht. Und manche Dinge vermeiden wir ganz. Ja, das heißt also, Ängste brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist ein gutes Verständnis von den Gefahren, die es gibt, und gute Strategien, damit umzugehen. Ja, ähnlich wichtig ist das Thema und ganz ähnlich, was uns auch immer wieder, was uns auch blockiert und eng macht und steif macht und damit Entwicklung behindert oder gar verhindert, sind einfach diese Streitereien, die wir über Jahre mit engen Bezugspersonen aus der Familie zum Beispiel oder auch Nachbarn oder Kollegen pflegen. Neid oder Eifersucht oder auch Selbstvorwürfe. Ich möchte jetzt die Selbstvorwürfe mal rauspicken, weil die anderen Sachen sind ganz ähnlich. Vielleicht noch ein Wort zu den Streitereien. Es ist sehr wichtig, dass wir uns auch um diese Streitereien kümmern, weil im Grunde sind diese lang gehegten Spannungen zu anderen Menschen, die Ablehnung, das, was wir ihnen nachtragen, sind genauso wie die Ängste, Dinge, die uns blockieren, Dinge, die uns eng machen, Dinge, die die weitere Entwicklung verhindern. Und was wir lernen müssen, ist, dass wir dieses Gefühl beruhigen, so wie die Angst. Es ist also nicht die Voraussetzung, dass es zu einer Versöhnung in der äußeren Welt kommt, weil das kann unmöglich sein. Zum Beispiel, weil die andere Person nicht lebt oder weil die andere Person nicht will. Auch das müssen wir in Betracht ziehen. Wir können ja nicht verlangen, dass die andere Person bereit ist zur Versöhnung. Wir können uns auch nicht das als Ziel setzen, dass wir erst dann glücklich sein können, wenn die andere Person uns vergibt. Das ist zu weit gegriffen. Ja, die andere Person hat ihre eigenen Vorstellungen von ihrem eigenen Weg, wie sie leben will, und wir können niemand zwingen. Was wir können und was wir sollen, ist, die negativen Gefühle in uns selber beruhigen. Frieden finden mit dieser Situation. Und das heißt nicht unbedingt nachgeben, das ist nicht der Punkt. Dass die äußere Welt ist wieder das andere Thema. Ob wir nachgeben oder nicht nachgeben oder so weiter, das ist egal. Was wichtig ist für uns, ist, dass wir rauskommen aus Hass, Ärger und Ablehnung. Dass wir diese Gefühle beruhigen und einfach zurückkommen können zu einer Haltung wie, ja, ist erstaunlich, dass die Person sich so verhält. Ist interessant. Und wenn wir weit tiefer schauen, und das will ja unser Lehrer immer von uns, dass wir tiefer schauen in die Situation, dass wir vielleicht auch verstehen, warum diese Person sich gerade so verhält, warum sie glaubt, dass sie sich nicht anders verhalten kann, warum sie sich so verhalten soll. Und wenn wir das verstehen und dieses Gefühl des Ärgers und der Wut weg ist, dann bleibt einfach ein Interessenskonflikt über, der irgendeinen Ausgang hat, aber aus dem dann die Schärfe rauskommt. Die Schärfe. Und die ist es, die uns blockiert. Nicht das Wissen darum, dass andere Menschen Dinge anders sehen, dass sie anders damit umgehen. Ja, ich sag mal, was weiß ich, dass die gerne ihren Müll vor die Tür stellen, wenn er voll ist, und nicht gleich im Mülleimer runterbringen, sondern erstmal stundenlang da vor der Tür stehen lassen. Das ist halt eine andere Art, mit der Situation umzugehen. Das ist vielleicht nicht unsere Art. Aber dass wir das stehen lassen können. Dass wir das stehen lassen können, eben ohne diese negativen Gefühle. Ja, vielleicht hören wir jetzt mal eine Glocke.
Bitte?
Eine Glocke.
Oh, gerne.
Ja, und ich möchte jetzt noch zu zwei ganz, ganz wichtigen Punkten kommen. Der nächste Punkt betrifft uns Menschen in der modernen Zeit noch viel mehr. Wir haben die Tendenz, wir kriegen heute Nachrichten aus der ganzen Welt von allen Schwierigkeiten, die es in allen möglichen Ländern gibt. Und wir haben die starke Tendenz in uns, diese Probleme, ja, praktisch, ich würde mal sagen, zu unseren eigenen Problemen zu machen. Wir fühlen so stark mit den Schwierigkeiten, dass sofort heftige Emotionen hochkommen. Wir empören uns über das Verhalten von Menschen, von denen wir natürlich nur aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen wissen, empören uns, wie kann man sich nur so verhalten? Also ich sage jetzt mal Krieg in der Ukraine, ne? Oder was weiß ich, Probleme, die Bürger in China heute haben mit ihrer Regierung und der Null-Covid-Politik, oder Probleme, die Menschen am Arbeitsplatz haben in vielen armen Ländern. Und wir neigen dazu, diese Probleme zu unseren eigenen zu machen. Sie regen uns furchtbar auf, rauben uns unseren Frieden, und irgendwie haben wir das Gefühl, wir dürfen sie nicht einfach loslassen. Wir dürfen jetzt nicht glücklich und zufrieden sein, wenn es solche Schwierigkeiten auf der Welt gibt. Natürlich würden sie gerne lösen, aber da müssen wir dann doch realistisch sehen, dass jeder von uns nur eine Person ist. Und wenn da Tausende miteinander streiten, dass es unrealistisch ist, dass wir das Problem lösen. Ja, wir machen zu unseren eigenen Problemen und können uns nicht zugestehen, das Recht, zufrieden und glücklich zu sein, obwohl es diese Probleme gibt. Ja. Ja, und das ist traurig. Denn erstens müssen wir sehen, dass unsere Ungeduld oder unsere Wut oder unser Ärger niemand hilft. Niemand. Indem wir aber diese Emotionen nähren und uns nicht lösen können, weil wir denken, das kann man ja nicht, das soll man ja nicht, bringen wir in einem gewissen Sinn die Probleme zu uns, in unsere Familie, in unsere Gemeinschaft, in unser Haus, weil wir sind schlecht drauf. Und das spüren die anderen. Und das tut den anderen nicht gut. Was wir brauchen, sind doch Menschen, die glücklich und zufrieden sind. Ich meine, am liebsten wollen wir selber sein. Aber wenn wer anderer das ist, ist das auch schon ein Gewinn. Der Tobi lacht gerade so fröhlich. Ja, ist doch schön. Ja, das ist ansteckend. Genauso wie Ärger und Wut und Neid ist auch Fröhlichkeit, Freude, ja, ansteckend. Es tut uns gut. Das ist so wichtig zu sehen. Also, es ist nicht nur, wir dürfen, es ist eben nicht egoistisch, sondern es ist tatsächlich sogar unsere Aufgabe, diese wunderbaren Fähigkeiten wie Freude in uns zu entwickeln. Das hat der Buddha ja auch gerade gesagt auf die Frage, was wichtig ist. Er hat gesagt, Liebe, Mitgefühl, Freude und Gelassenheit sollen wir entwickeln. Also es ist wichtig, dass wir unsere Freude erhalten, obwohl es vielen Menschen schlecht geht. Natürlich sollen wir auch helfen, soweit wir können. Klar. Aber nicht aus Ärger heraus, nicht aus Wut, nicht aus Hass heraus, sondern aus Mitgefühl zu den Menschen, die leiden. Also wir bleiben in unserer Gelassenheit, in unserer Freude und helfen aus Mitgefühl Menschen, die es nötig haben. Und genau. Und das ist einfach der Punkt. Das ist der Punkt. Und es ist tatsächlich, also mir fällt es insofern auch leicht, weil ich wirklich es sehr wenig Medien konsumiere. Ja? Und vor kurzem musste ich das mal wieder, was heißt ich musste? Also ich hatte einen Grund, das zu tun. Und war erschrocken über die Art und Weise, wie bei uns über Probleme in anderen Teilen der Welt berichtet wird. Dieser Alarmismus, ne? Dieses Gefühl, da müssen wir jetzt sofort etwas tun. Und dieser Hass und was da gesät wird, das ist so tief, zutiefst unerfreulich. Zutiefst unerfreulich. Nein, wir müssen da bleiben, unsere guten Gefühle aufrechtzuerhalten und einen ruhigen Geist zu bewahren. Und nur mit einem ruhigen Geist werden wir auch wirklich kluge Interventionen finden. Denn es ist ja gar nicht einfach. Das ist ja nicht trivial, wenn zwei streiten, zu helfen. Ja? Alle, die Psychologie auskennen, kennen das Drama-Dreieck. Das ist tief genau untersucht von unserer westlichen Psychologie, wie leicht und wie es typischerweise schief geht, wenn zwei sich streiten und ein Dritter als Helfer einsteigt. Ne? Man spricht vom Helfer und vom Opfer und vom Täter. Und das nennt man Drama-Dreieck, weil wenn sich dann der Helfer einmischt, dann kommt es oft zu so Rollenspringereien und dann wird aus dem Opfer ein Täter und aus dem Helfer ein Opfer und so. Und da kann man, das kann man endlos spielen, dieses Spiel. Also es ist wirklich nicht leicht, wenn zwei sich streiten, vermittelnd einzugreifen. Und ich bin ganz sicher, es wird nur der Person gelingen, die frei von diesen, von Ablehnung und von Hass ist und von Ärger. Das heißt, die einen ruhigen Geist hat, Verständnis hat für beide Seiten und versteht, worum es im Tieferen geht. Und nur so eine Person wird vermitteln können. Da bin ich ganz sicher. Auch das ist wichtig zu verstehen. Nur so können wir helfen. Und es ist wirklich, wirklich nicht einfach. Auch zum Beispiel diese Frage jetzt im ganzen Politischen, jetzt nur damit es ein bisschen zu konkreter zu machen. Wir neigen ja im Moment in den letzten Jahren immer dazu, wenn wir meinen, dass in einem Land, was weiß ich, Menschenrechte grob missachtet werden, dann müssen wir Handelssanktionen, also da müssen wir den Handel mit diesem Land einschränken. Ja? Und das ist so seit einigen, vielen Jahren so Mode, sage ich mal jetzt. Ja? Also man macht es einfach. Ne? Aber ich frage mich, ob man tief genug geschaut hat, was für Wirkungen das hat. Ich war beeindruckt, wie ich jetzt gelesen habe, von einem Historiker, der sich das angeschaut hat, jetzt nur unter einem Blickwinkel, aber der eben das gemacht hat, was unser Lehrer auch will, tiefer schauen. Er hat sich gefragt, was bewirkt es denn? Der Historiker hat gesagt, also dass man die Regierung von der Macht kriegt, dazu führt es gerade nicht. Ja? Beispiel Fidel Castro in Kuba oder jetzt in Korea. Ganz schlimmes Land, ganz schlimme Regierung. Wir haben die härtesten Wirtschaftssanktionen, die man eigentlich machen kann. Das kann man nicht mehr steigern. Aber die Regierung ist fleißig an der Macht. Und er hat sogar herausgearbeitet, warum das sogar die Regierungen stabilisiert. Das ist ganz interessant. Ja? Ist aber nicht trivial. Und es kann natürlich auch sein, dass er sich irrt. Also ich bringe das Beispiel jetzt nicht, um diese Diskussion loszutreten oder um zu behaupten, dass die Wirtschaftssanktionen nicht funktionieren, sondern nur um ein Beispiel zu bringen, dass man tief schauen muss und dass das eben nicht trivial ist, sondern hochkomplex ist. Eine geschickte Intervention zu finden. Die Frage ist also, ist das eine geschickte Intervention? Und ich möchte aber grundsätzlich sagen, ich persönlich will es eigentlich gar nicht in diese Frage in die Tiefe treiben, weil es ist ja gar nicht mein Problem. Es nutzt mir ja jetzt gar nichts, wenn ich das super gut verstehe wie kein anderer. Ich kann es ja doch nicht umsetzen. Also lasst es gleich. Also, ja, nur, ich erzähle euch die ganze Geschichte, um euch zu helfen, da euch nicht einfangen zu lassen, ja? Sondern einfach zu sagen, wir müssen uns gut um uns selbst und um unsere Umgebung, die Familie, die Freunde, die Familie, die habe ich schon genannt, die Arbeitsplatz, die Nachbarschaft, müssen wir uns gut kümmern. Wir können schon in gewissem Sinn auch helfen, Menschen weit entfernt. Und in dem Maße, wie wir es können, ist es gut, wenn wir es tun. Aber es ist keine Notwendigkeit. Ja, wir dürfen uns nicht da das als eigenes Problem machen lassen. Ja. So. Ja, und jetzt noch zum letzten Punkt, dem riesengroßen Thema von richtig und falsch. In der fernöstlichen Literatur wird sehr gerne gesagt, dass es eben kein richtig und kein falsch gibt. Und wir beim Abendvers, wenn wir den singen, früher oder bald wieder, kommt es ja auch vor. Wir sitzen hier und denken nicht an richtig und falsch. Und jetzt ist es so, dass richtig und falsch halt einfach eine sehr kurze, plakative Formulierung ist, die man nicht überinterpretieren sollte. Und damit möchte ich es stehen lassen. Das heißt, es gibt sicher Situationen, in denen es doch ein richtig gibt und ein falsch gibt. So. Aber wir wollen das jetzt mal nicht intellektuell angehen, weil es gibt so viel Literatur, die ja versuchen zu erklären, was dualistisches Denken ist und warum wir dualistisches Denken überwinden sollen oder schwarz-weiß Denken. Ich möchte euch einfach von der ganz anderen Seite mal kommen und sagen, warum dieses Richtig- und Falschdenken so problematisch ist. Und dann könnt ihr euch selber überlegen, ob in welchen Situationen ihr sozusagen da auf dem falschen Dampfer seid und wo man sagen kann, richtig. Ne? Ja? Also, ich meine, es ist klar, 2 und 2 ist 4. Wenn einer sagt, 2 und 2 ist 5, dann darf man sagen, es ist falsch. Okay, ja? Also, und wenn ich jetzt euch sagen würde, ihr macht es richtig, ihr seid hierher gekommen und sitzt nicht vor dem Fernseher, dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ah, es gibt kein richtig und kein falsch. Also das ist halt nicht gemeint. Ne? Man darf es nicht überinterpretieren. So, aber worum geht es bei dieser Richtig- und Falsch-Geschichte? Es geht wie immer vor allem natürlich um Menschen. Um Menschen. Und wie wir auf andere Menschen schauen. Und jetzt bringe ich euch einfach ein Beispiel, was ganz frisch ist. Nämlich gerade eine halbe Stunde. Monika hat sich zum Sprechen unseres Dankbarkeitsspruches oder des Kerzenspruches, wie wir sagen, hinter den Altar gestellt. Ja? Da könnte ich sagen, falsch. Weil wir machen das immer anders. Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Und was ist das Problem? Tja, Ende der Diskussion. Ich sage einfach, es ist falsch. Und das ist eine gute Grundlage zum Streiten, weil ich könnte natürlich sagen, und ich hätte es falsch gemacht. Ja. Also. Aber ich kann natürlich ganz anders an die Sache rangehen. Ich kann sagen, aha, so kann man das auch machen. Naja, und dann kann ich hier zuschauen und dann sehe ich, was das für Vorteile hat. Ja, ich meine, es ist ja schön, dass wenn sie den Spruch sagt und ihr hört alle zu, dass ihr euch anschaut. Sie könnte den Buddha anschauen, aber es ist ja auch schön, wenn sie euch anschaut, oder? Ja, natürlich ist es nicht schön, wenn sie mit dem Rücken zu euch steht. Ja? Also das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ich will es jetzt gar nicht zu sehr ausweizen. Mir geht es einfach darum, wenn wir richtig und falsch sagen, begeben wir uns auf einen ganz, machen wir unseren Geist und unser Herz eng und beenden die Diskussion. Wir verhindern das tiefe Schauen, was unser Lehrer so will. Ja? Wir sehen nicht, dass es ja doch praktisch bei allen Dingen im Leben, es gibt Gründe, warum einer das jetzt machen kann. Es gibt für alles hat seine Vor- und Nachteile. Oder? Das sagen wir doch auch gerne umgangssprachlich. Ja? Und es ist doch sinnvoll, das zu sehen, was für Vor- und Nachteile die eine und die andere Vorgehensweise hat. Das ist es doch. Und dann bleiben wir nicht eng so, dass wir sagen, ja, man muss, wenn man diesen Spruch sagt, mit dem Rücken zur Gruppe stehen, damit man sich zum Buddha steht. Ja? Sondern, dass wir einfach sehen, es hat Vorteile und Nachteile. So. Und in manchen Situationen entscheiden wir uns dafür, es so zu machen, in anderen anders. Zum Beispiel bei uns im Achtsamkeitszentrum können wir gar nicht hinter dem Buddha stehen. Also ist auch ein Grund, zum Beispiel es nicht zu tun, weil das geht ja gar nicht. Ja? Hier geht es. Es ist eine Möglichkeit, auch die wir ja gar nicht haben bei uns im Zentrum. Ne? Ja? Also auch ein Grund, warum wir das nicht tun. Und es hier vielleicht in Regensburg gemacht wird. Und darum geht es doch. Darum geht es. Richtig und falsch ist eine extrem oberflächliche Einteilung, die uns daran hindert, andere Menschen zu verstehen. Und wir sagen immer wieder, Verstehen ist die Grundlage von Liebe.
Ja.
Also, wir wollen verstehen. So, also können wir nicht stehen bleiben bei richtig und falsch, sondern wir müssen zuschauen, müssen hinschauen. Ach so, und drüber nachdenken. Warum macht die Person das so, wie sie es macht? Ja, was für gute Gründe gibt es? Was für Vorteile hat es? Was für Nachteile hat es? Ganz nebenbei gibt es mir auch die Chance zu lernen. Weil wenn man immer in richtig und falsch denkt, wie will man da dazulernen? Man weiß ja schon alles, oder? Ja, man tut ja nur mehr alles beurteilen, ja? Nach dem Motto, ja, das ist richtig und das ist falsch. Fertig. Ja, so lerne ich nichts dazu. Ja? Ja, und natürlich ist dieses tiefe Schauen, dieses drüber hinweggehen über das Richtige und Falsche natürlich auch die Grundlage, um Streit zu beenden. Weil von zwischen richtig und falsch ist ein Abgrund, so tief wie zwischen Himmel und Erde. Wie will ich da rüberkommen? Wenn ich aber mal sehe, dass dieses Verhalten folgende Vor- und Nachteile hat und das andere, was ich bevorzuge, hat diese Vorteile und jene Nachteile. Ja, hallo, dann habe ich wieder Möglichkeiten. Da findet sich am Schluss vielleicht sogar ein Kompromiss. Ja? Das ist so, so wichtig für uns. Und wir trennen uns natürlich auch. Ne? Wir trennen uns vom anderen, weil es ist ja so wichtig, dass wir eben achtsam im Augenblick bleiben. Und mit dem Richtig ist eigentlich es beendet. Ich brauche nicht mehr hinschauen. Ich weiß ja schon, dass das falsch ist. Was will ich dann? Will ich mir das Falsche anschauen? Ja? Das ist die Denke. Aber wenn ich sage, ach, so kann man das machen, kann, ja, dann bin ich ja gerade interessiert, nehme das wahr, verstehe. Und ja, und schaffe so eben die Grundlage für Verstehen, die Grundlage und die Grundlage auch für eigene Entwicklung. Ich habe die Möglichkeit zu lernen. Und vielleicht lerne ich für mich nur, dass in gewissen Situationen, zum Beispiel wenn der Altar nicht am Rand, an der Wand steht, dass das besser ist. Ja, dass ich das dann so mache und sonst mache ich es so. Ja, das ist ganz wichtig. Also richtig und falsch blockieren, denken, blockieren die geistige Entwicklung, verhindern Verständnis. Ja, und deswegen geht es darum, diese Art Denken zu vermeiden und einfach zu versuchen zu verstehen. Das ist unsere Haltung. Wenn Menschen Dinge anders machen als wir, versuchen wir es zu verstehen. Ja, das sind jetzt ein paar Punkte zum Thema, wie kann ich gut für mich sorgen? Das sind Punkte, die alle irgendwo, ich sag mal, auf dem Radar sein sollten, wo man immer mal wieder an einem, am anderen arbeiten kann, aufpassen kann, einfach damit wir gute Entwicklungen haben, damit wir uns gut entwickeln. Wir haben alle die Buddha-Natur in uns. In uns ist alles drinnen, was wir brauchen. Wir brauchen nur noch von außen Bedingungen, in denen wir uns entwickeln können. Wir müssen schauen, dass uns nichts blockiert, dass der Raum da ist für die Entwicklung. Ja? Genau. Ja, und wir brauchen Zeit. Deswegen habe ich auch den Apfelbaum genommen. Es geht nicht innerhalb von einer Woche, dass aus dem Apfelkern ein schöner Apfelbaum wird. Auch die Blüte schafft er nicht in der ersten Woche. Und so brauchen wir auch Geduld. Es ist ein Weg, der viele Jahre geht. Im Grunde geht er lebenslang. Aber es ist ein sehr schöner Weg. Und ich versichere euch, wenn ihr gut für euch sorgt, dann werdet ihr euch nicht nur gut entwickeln, sondern auch wohlfühlen dabei. Auch das. Und auch das ist gut. Auch das haben wir verdient. Und auch das ist schön, wenn wir das erleben. Und wenn andere Menschen das miterleben dürfen, dass sie sehen können, ja, es ist auch in der heutigen Zeit möglich, glücklich im Hier und Jetzt zu leben.